den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Der römische Schriftsteller Titus Livius, ein Zeitgenosse Julius Caesars und des Augustus, ist vor allem bekannt für seine Ab Urbe Condita, die Geschichte Roms, die in 142 Bänden die 700 Jahre seit der mythischen Gründung der Stadt schildert. Eine Bekanntheit, die auch ganz regelmäßig die SchülerInnen im Lateinunterricht zu spüren bekamen, seltener vielleicht heute noch bekommen. Der Schriftsteller und Journalist Ferdinand Grauthoff, geboren 1871 in Lübeck, war nicht nur ein Zeitgenosse von Thomas Mann, sondern auch sein Mitschüler. Bekannt wurde er für das 1905 veröffentlichte Buch 1906 und der Zusammenbruch der alten Welt, in dem er einen künftigen Weltkrieg schildert, der in letzter Konsequenz zum Bedeutungsverlust Europas führt. Im Hamburger Fremdenblatt vom 14.09.1924 schreibt er eine Erinnerung an seine Schulzeit und die Bedeutung, die die vielen Bücher des Livius für den Werdegang der Mitschüler spielten oder nicht spielten. Thomas Mann kommt dabei allerdings nicht vor. Der Einfluss des Livius auf dessen Werk muss also noch erforscht werden. Auf die Lübecker Schulbank von vor 135 Jahren setzt sich mit uns Rosa Loy.
Livius von Ferdinand Grauthoff. Seit 35 Jahren habe ich ihn aus den Augen verloren. Jetzt ist er wieder da und alle Welt spricht von ihm. Und er wächst zu einer unheimlichen Größe vor den entsetzten Augen derer, die das alles einmal sehr nahe angehen wird. Wir saßen in der Sekunda und hatten die letzte Stunde am Mittwoch Livius. Wir traktierten das 45. Buch seiner römischen Geschichte Ab Urbe Condita. Paul Langmann war dran und trug aus seiner Schwarte, die er heimlich in den lateinischen Text hineingelegt hatte, die schwunghafte Rede eines römischen Generals vor, der, vor der Front reitend, seine Kerls auf diese Weise mit dem für die Schlacht nötigen Kampfesmut zu erfüllen suchte. Die Klasse döste an dem heißen Augustmittag vor sich hin und auch Piefke, mit seinem bürgerlichen Namen hieß er Oberlehrer Dr. Andreas Meyer, döste auf seinem Katheder. Auch er hatte rechts neben dem lateinischen Text eine deutsche Übersetzung, nur war sie der Einfachheit halber gleich mit eingebunden. Bei uns lag sie lose drin, das war der ganze Unterschied. Seine Exzellenz, der römische Brigadegeneral, waren zu Ende mit ihrer Hortatio, so hieß eine solche Rede mit ihren stehenden Phrasen, die eine merkwürdige Ähnlichkeit mit dem Text des kleinen Waldersee und anderer Instruktionsbücher für den deutschen Infanteristen, Kavalleristen und so weiter hatten. Paul Langmann machte eine Pause und schielte zweifelnd nach dem Anfang des nächsten Kapitels, in dem die Sache losgehen sollte. Davon wurde Pief gemunter und sagte: »Die Rede, wie sie Livius überliefert, ist natürlich nicht so gehalten worden. Womit er bei uns wieder den rebellischen Gedanken auslöste? Wenn die Rede nicht so gehalten worden war, dann hatte das Ganze doch eigentlich keinen Sinn und man brauchte vom Taschengeld sich nicht den Betrag für die Schwarten abzusparen.« Aber Piefke hatte noch mehr auf dem Herzen. Wir lesen nun noch die drei letzten Kapitel des Livius. Dann gehen wir zu Sallusts Jugurtha über. Die weiteren Bücher nach dem 45. sind nämlich verloren. »Gott sei Dank«, sagte Paul Langmann ziemlich laut. Dafür bekam er von Piefke einen Strich im Klassenbuch. Und dieser Strich wegen unpassenden Verhaltens wurde eigentlich der erste Nagel zu dem Schiff, dem Dreimaster Präsident Rocca, der Paul Langmann drei Jahre später nach Buenos Aires entführte. Solche Striche wegen unpassender Ansichten verfolgen einen auf der Schule unerbittlich. Ebenso wenig lässt sich etwas dagegen machen, wenn man auf der Schule erst eine bestimmte Fabrikmarke hat. In meiner Vaterstadt war es damals üblich, dass Jungens, die das Ziel des humanistischen Gymnasiums nicht zu erreichen vermochten, von den an allen Guten im Menschen verzweifelten Eltern oder Vormündern auf ein Schiff gebracht wurden, um an Bord einer solchen Galeere oder drüben einen letzten Versuch zu machen, ein ordentlicher Mensch zu werden. Ein Jahr, nachdem Paul Langmann den Boden Argentiniens betreten hatte, wo er dann, wie die Sage wollte, in den Pampas Schafe hütete, passierte ich unter der Schutzmarke mäßig begabt, aber fleißig die Mittagslinie des Abituriums, nicht ohne, wie der Lateiner sagen würde, bei dieser Gelegenheit gefragt zu werden, wie viele Bücher der römischen Geschichte des Livius auf uns gekommen seien. Vom 45. Buche an sind sie nicht mehr erhalten, erwiderte ich prompt. Zu einem Leider konnte ich mich im Andenken an Paul Langmann nicht verstehen. Gut, sagte der zur Überwachung der Prüfung anwesende Oberschulrat. Es war meine letzte Examensfrage, womit ich auch von Livius Abschied genommen hatte. Darüber sind 35 Jahre ins Land gegangen. Paul Langmann ist längst einer der reichsten Wollmagnaten Argentiniens geworden und hat seiner Vaterstadt nach dem Kriege aus den Erträgnissen seiner Schafherden eine riesige Stiftung gemacht. Und wir anderen, die wir einst mit ihm auf der Schulbank saßen, haben auch unseren Weg gefunden. Küstemann, der damals links neben Langmann saß, ist als Reservehauptmann bei Verdun von einer französischen Granate zerrissen worden. Das alles wird mit einem Mal wieder wach, weil plötzlich ein Mensch kommt, der behauptet, er habe die verloren geglaubten 107 Bücher des Livius in einem alten Kastell in Neapel gefunden. Kann man davon nicht träumen? Also da, wo Paul Langmann damals sozusagen am Rande des 45. Buches ins Leere griff, da dehnt sich jetzt eine lückenlose Reihe von weiteren 97 Büchern. Ist es ein Wunder, dass heute auf allen Schulhöfen die Sache ernst und zweifelnd erörtert wird und dass man gefasst und mutig einer Zukunft ins Auge schaut, wenn diese 97 Livius-Bücher erst gedruckt in der Form des Teubnerschen Textes vorliegen? Und erst die Schwarten, die für die Oberlehrer in großem, die für die Schüler in kleinerem Format und billiger. Und nun heißt es, dass sich der italienische Professor De Fusco, der die Livius-Bücher aufgefunden hat, und die italienische Regierung, die den Fund für sich beansprucht, auf Verfolgung und Flucht vor und hintereinander her sind. Der Livius ist wieder verschwunden, Fusco auch. Die Polizei ist auf der Spur und dann wieder auf keiner Spur. Kurz, der Livius wird reif für den Film. Nirgendwo aber werden die Chancen dieses Wettrennens um den Livius so ernst und sachgemäß besprochen wie auf allen Schulhöfen. Denn hier sind es die Leidtragenden. Wenn Fusco seinen Livius irgendwo in einem Walde eingräbt und wenn er dann auf der Flucht erschossen wird und dann wieder niemand weiß, wo der Livius geblieben ist? Und wenn dann nach Jahrzehnten ein Hirte der Campagna die Bände findet und aus den Pergamentblättern sich ein Zelt zusammennäht? Die Möglichkeiten sind viele. Ich aber denke an Paul Langmann, der seinen Strich wegen der Livius-Bücher in seinem Leben nicht mehr los wurde und deshalb auf die Galeere gebracht wurde und heute einer der reichsten Leute in Argentinien ist. Ob er wohl von dem Funde der 97 Livius-Bücher schon gehört hat? Und wie er heute wohl über Livius denkt? Man gehört doch schließlich zusammen, wenn man einmal dieselbe Schulbank gedrückt hat. Ob er wohl noch weiß, wie er damals an die Stelle kam, wo es mit dem Livius am 45. zu Ende ging? Wie so ein Streich wegen Livius oft über ein Menschenschicksal entscheidet. Vielleicht denkt Paul Langmann, wenn er jetzt von Livius hört, auch an uns, an jenen heißen Augustmittag, als die Sonne draußen auf dem Schulhof niederbrannte. An Küstermann und auch an Piefke.
Facturusne operae pretium sim, si a primordio mundus abhinc centum annos perscripserim. Nexatis scio nec sisciam, dicere ausim, scribes ad me per auf den Tag genau et postio.de. Themane.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.